Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und heute ist es mir ein inneres Blumenpflücken, ein ganz besonderer Anlass. Ihr hört es schon leise im Hintergrund, wir haben wieder eine besondere Folge und deswegen Christian hat Kinderdienst, aber Philipp, diesen Sommer, wir haben uns so noch nicht gesehen, aber du bist da. Erstmal hallo Philipp.
Hallihallo. Schön, dich zu hören, Carsten.
Und was nicht fehlen darf, ist natürlich, dass wir darauf Wert legen, dass Philipp nicht nur charmant, intelligent und gut aussehend ist, sondern ein markantes Lächeln hat. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir auch eine unheimlich charmante, eloquente, intelligente, gut aussehende Gästin diesmal haben. Das ist die Julia. Hallo Julia.
Hallo, das sind ja hier Lorbeeren, die du vorschießt.
Jedes Mal werde ich rot, wenn er das alles erzählt. Aber ihr seht ja, ihr jetzt auch. Zum Glück alle nicht.
Genau.
Das ist überhaupt nicht schlimm und wir sitzen ja am virtuellen Tisch und das Besondere ist jetzt nicht nur, dass Philipp hier ist, sondern dass wir eine Ärztin zu Wort kommen lassen. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getraut, dass auch in unseren EKG-Podcast Mediziner und Medizinerinnen reinkommen, andere Professionen. Wir öffnen uns immer weiter. Ihr wisst ja, die Stammhörenden, wir entwickeln uns gerade vom Kindergarten in die Grundschule, was das Zeitgeschehen anbelangt, wie lange es den EKG gibt. Und ich freue mich daher unheimlich, Julia, dass du hier bist und du darfst dich den Hörenden, den Mitstreitenden hier einfach mal vorstellen, so: Wer bist du? Wo kommst du her? Wieso bist du eigentlich Ärztin und warum reden wir miteinander?
Ja, schönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig auf den Plausch mit euch heute Abend. Dann erzähle ich mal so ein bisschen von mir. Also mein Name ist Julia Lichtenstern und ich bin Fachärztin für Anästhesiologie. Das bin ich seit 2014. Und arbeite auch seit 2014 in Heidelberg hier am Uniklinikum in der Anästhesie. Davor habe ich in Mittelhessen gelebt und gearbeitet, habe an der Uniklinik Gießen meine Facharztausbildung gemacht und auch mein Studium noch davor, genau.
Ach, das wusste ich nicht. Das ist eine ganz besondere Verbindung jetzt.
Oh. Erzähl.
Zu diesem Podcast. Das wissen auch viele andere wahrscheinlich nicht. An der Uniklinik Gießen-Marburg ist die Keimzelle des deutschen Netzwerks Frühmobilisation. Und vielleicht hast du damals noch davon gehört, aber wahrscheinlich nicht mehr kennengelernt. Die war auch schon bei uns Gästin. Silke Filipovic war dort in der Physiotherapie tätig und hat das Thema maßgeblich auf den Intensivstationen nach vorne getragen. Und Detlef Eggers ist jetzt dort tätig und hat das interprofessionelle Curriculum zur Frühmobilisation mit einem großen Autorenteam verfasst.
Ach, wie toll. Ja. Also ich weiß nur von meiner Intensivzeit in Gießen, dass wir unglaublich tolle Physios hatten, also Männer und Frauen. Wir haben da so tolle Sachen mit den Patienten, Patientinnen gemacht und die haben auch uns immer kampfmobilisiert, wenn wir irgendwie uns verhoben hatten oder weiß der Geier. Also das war wirklich ein ganz tolles Team.
Hast du gerade kampfmobilisiert gesagt?
Ja, wenn du einfach
nach irgendeinem... Ist das ein Terminus Technicus? Okay.
Nee, das habe ich jetzt einfach gerade so frei erfunden. Wenn du einfach ad hoc wieder irgendwie funktionieren musst und dich bewegen können musst.
Kann ich ab und an auch gebrauchen, ja.
Genau.
Aber wo kommst du denn her? Weil das klingt jetzt wirklich nicht nach Hessen in deiner Sprache. Oder du versteckst es sehr gut.
Ich glaube, ich verstecke das sehr gut, weil meine Eltern das auch nicht so in ihrer Sprache hatten. Ich bin gebürtig aus NRW, ich bin in Remscheid geboren und dann aber relativ früh nach Marburg gezogen und dort dann aufgewachsen und dann hat mich die ZVS nach Gießen geschickt zum Studium.
Hast du einen rostigen Nagel getrunken?
Ich?
Ja.
Nein, was?
Was? Ich dachte, das muss man im... Also dann haben die mir das falsch verkauft und Grüße an alle, die mir das angetan haben. Gut, dass du es nicht gemacht hast, Julia. Es gibt wohl...
Du meinst jetzt diesen Schnaps irgendwie?
Ja, ja.
Ich habe den tatsächlich nie getrunken, aber gehört habe ich da wohl schon mal von, ja.
Ja, nicht mal.
Kannst dich nicht mehr dran erinnern.
Oder so, nein.
Nein, also das finde ich ist ein ganz, ganz herzlich bezaubernder Einstieg. Jetzt hast du schon gesagt, du warst dort auf der Intensivstation, du bist jetzt aber in der Anästhesie in Heidelberg, wenn ich richtig erinnere, in der Kardioanästhesie. Wie bist du denn überhaupt da hingekommen und warum Anästhesie und nicht Intensivstation?
Oh. Also, das sind ja viele Fragen. Wollen wir anfangen, wie bin ich zur Anästhesie gekommen?
Ja.
Vielleicht, weil damit fing ja irgendwie dann alles an mit meiner Facharztausbildung für Anästhesie. Das kam eigentlich so, dass ich während meines Studiums und des PJs war ich ehrlich gesagt sehr chirurgisch interessiert. Also für mich war das lange Zeit eigentlich in meinem Kopf so relativ klar, dass ich was Chirurgisches mal machen möchte, weil ich irgendwie gerne Hand anlege, gerne praktisch bin und irgendwie Dinge ins Rollen bringe. Und dann war das aber während des praktischen Jahres so, dass ich da natürlich verschiedene Facetten von den Fachrichtungen auch mitbekommen habe, ne? Und ich dann schon auch gemerkt habe, okay, also Chirurgie, das ist halt schon, das ist halt wirklich auch viel, das braucht ganz viel Energie, ganz viel Zeit und das ist schon ein anderer Drive nochmal. Und die Anästhesie, die fiel mir dann praktisch auf den zweiten Blick als ein unglaublich faszinierendes, tolles Fach auf. Die hat mich von Anfang an irgendwie gefesselt und fasziniert. Und das war für mich dann relativ schnell klar, dass das, wenn es eine Alternative gibt, dann unbedingt die Anästhesie. Weil wir natürlich als Anästhesisten ja auch in alle chirurgischen Fachbereiche mit reinblicken. Wir müssen von allen operativen Schritten irgendwie eine Vorstellung haben, eine Ahnung von den ganzen Risiken in den verschiedenen Phasen. Und somit ist man ja auch irgendwie so ein bisschen chirurgisch als Anästhesistin, sage ich mal, ne, vom Mindset. Und genau, dann bin ich eben den Weg zur Anästhesie gegangen, weil ich das wirklich ein ganz tolles, breit aufgestelltes, faszinierendes Fach finde und mich das von Anfang an so verzaubert hat, die Menschen in einen Zustand zu versetzen, dass sie im Prinzip schmerzhafte, schlimme Prozeduren wunderbar überstehen können, gar nicht mitbekommen und wir ihnen dabei helfen, schadensfrei da durchzukommen und sie danach einfach wieder aufwecken und es hat alles stattgefunden und sie haben es geschafft.
Zauberei.
Und wir haben ihnen dabei geholfen.
Ja.
Und während meiner Facharztausbildung in Gießen war ich sehr, sehr viel auf den Intensivstationen. Das ergab sich aus Rotation, aus Personalumstellung und Bedarf und so weiter. Und natürlich, klar, wenn man sich auf intensiv gut eingearbeitet hat und gut ins Team passte, dann ist man natürlich auch gerne länger dort gelassen worden oder auch länger dort geblieben. Und somit war ich sehr viel in der Intensivmedizin und habe da aber auch schon auch, muss ich sagen, so ein bisschen die Schattenseiten auch kennengelernt. Dieses ganz viel auf Intensivarbeiten, was das so von einem abverlangt, was das mitunter mit einem macht und dass es dann auch gut ist, wenn man irgendwann an den Punkt kommt zu sagen, okay, und jetzt gehe ich aber von der Intensivstation runter, weil es tut mir so jetzt hier nicht mehr gut und ich brauche jetzt einfach mal wieder so ein bisschen, muss mich anders fokussieren, anders sortieren und somit bin ich dann von der Intensivmedizin wieder in den OP zurückgekehrt.
Das ist spannend, weil auch die Anästhesie ist ja jetzt nicht nur die Sonnenseite und es gibt Belastungen und auch einschneidende Erlebnisse, aber ist die Summe der positiven Tageserfolge höher als auf der Intensiv? Ist das so ein Beweggrund gewesen oder habe ich das jetzt falsch rausgehört?
Also es ist schon irgendwie unterschiedlich, ne? Ob du jetzt im OP einen Tag lang einen Menschen begleitest und mit dem meinetwegen Stressphasen durchläufst und dann ist aber diese OP ja irgendwann am Tagesende dann auch hoffentlich vorüber und man hat diesen Kasus irgendwie durchgearbeitet und kann das so ein bisschen eben abschließen. Die OP ist rum, der Patient aufgewacht oder so etwas auf der Intensivstation. Sind ja ganz langwierige Prozesse teilweise, die ja irgendwas, finde ich, auch psychologisch mit dir machen. Also wenn du einfach Leute über einen ganz langen Zeitraum abbauen siehst, leiden siehst oder viele Rückschläge eben dann auch erlebst. Ne? Die Therapie hat ja auch nicht, die gibt ja auch immer mal wieder Rückschläge und man hat man hat neben diesen psychologischen Faktoren dann ja auch noch dieses Schichtsystem. Das darf man auch nicht wegdenken, wie Schichten im OP auf eine gewisse Weise auch, aber nicht so krass wie jetzt auf Intensiv. Also ich hatte damals in Gießen, das war auch wirklich noch oldschool, da haben wir 7 Nächte Block gemacht und dann bist du da raus und dann hattest du irgendwie 6 Tage, um dich umzustellen und bist dann wieder mit der Frühschicht gestartet. Und das ist einfach, das ist enorm belastend schon, ne, auf Dauer.
Das glaube ich, wobei zu meiner Anästhesiezeit fand ich das umgekehrt in der Anästhesie belastend. Also ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, ich bin ja in der Anästhesie groß geworden, bevor ich auf die Intensiv gegangen bin. Ganz anderer Werdegang. Also direkt nach der Ausbildung in die Anästhesie. Und wir diskutieren ja häufig direkt auf die Intensiv, was für ein Frevel. Und Professor Klaschek war einer meiner ersten Mentoren. Der hat ja den Lehrstuhl für Palliativ damals gehabt. Wo ich dann an die Uni Bonn gegangen bin, war die Anästhesie im 2. Untergeschoss. Grüße an den Mittelflur, wenn Sie zuhören. Und ich fand es um diese Jahreszeit total schlimm, du gehst im Halbdunkeln rein oder im Dunkeln und anderen Tag im Dunkeln raus. Ich habe tagelang das Sonnenlicht nicht gesehen. Aber wir hatten noch die Frage offen, wo du in der Anästhesie arbeitest, weil du sagtest jetzt, du begleitest jemanden unter Umständen den ganzen Tag. Das klingt jetzt nicht nach Uroambulanz.
Ja, genau, das stimmt. Nein, tatsächlich bin ich ja in der Kardioanästhesie angesiedelt, momentan und auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist so, da möchte ich sagen, brennt mein Herz im wahrsten Sinne des Wortes, also da brennt mein Herz absolut für die Kardioanästhesie. Das ist mein Bereich momentan, ja.
Und welche Patientengruppen versorgt ihr da so? Heidelberg ist ja Maximalversorger. Ist das von ganz klein bis ganz alt oder habt ihr noch andere Schwerpunkte aufgeteilt?
Also wir haben natürlich, wenn du jetzt Kardiochirurgie nimmst, haben wir von ganz klein bis ganz alt sozusagen alles. Aber die Bereiche, die sind nochmal unterteilt. Also die Kinderherzchirurgie ist nochmal ein eigener Bereich und dann hast du eben die Erwachsenenherzchirurgie sozusagen. Und ich bin jetzt in dem Pool, in der Gruppe für die Erwachsenenkardioanästhesie. Und wir, klar, als Maximalversorger decken wir alles ab, aber wir legen jetzt dort bei uns nicht die Säuglinge für die Herz-OPs auf, die sind in ihrem eigenen Bereich.
Was ist denn das Besondere für dich, weil du sagst, dein Herz brennt, das ist ja ein schönes Bild für die Kardioanästhesie. Was, also gerade Anästhesie höre ich raus, aber jetzt Kardioanästhesie, wieso geht dir da so das Herz bei auf?
Weil ich es einen ganz tollen Bereich finde, der ganz, ganz viel mitbringt. Also zum einen das Organ Herz an sich finde ich einfach, ist ja unglaublich faszinierend. Also wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist, wie das immer fortwährend schlägt und arbeitet für uns, ohne dass wir das steuern und mitbekommen und so weiter. Die Hämodynamik ist ja eine wichtige Aufgabe der Anästhesie. Hämodynamik steuern, beherrschen, einschätzen können. Das ist ja was ja Steckenpferd der Kardioanästhesie ist. Somit finde ich das einfach unglaublich faszinierend, dieses hämodynamische Monitoring in Expertise dort durchzuführen und zu steuern. Die Herzchirurgie ist eine, wenn ich das so sagen darf, finde ich eine sehr ästhetische Chirurgie. Also das ist nicht diese große Bauchchirurgie mit Darm und teilweise auch viel Flüssigkeiten, Blut, sondern das ist irgendwie so eine saubere Chirurgie. Also dieses Organ Herz ist dann freigelegt, da wird dran gearbeitet. Es ist ja, wenn am Herzen operiert wird, in den meisten Fällen, ist das Herz ja blutleer zu dem Zeitpunkt. Also somit ist das, finde ich, wirklich eine unglaublich ästhetische, tolle Chirurgie. Es ist faszinierend, was unsere Herzchirurgen leisten. Auch das, da erfreue ich mich auch jedes Mal, wenn ich im Saal bin dran. Diese Nähte, dieses abstrakte Denken für die ganzen Prozeduren. Und ich finde es, ich genieße das sehr, die Kardioanästhesie lebt von diesem absoluten Teamwork. Wir können das alles nur gut meistern, wenn wir wirklich ganz eng im Team arbeiten. Und da heißt eben Team nicht nur Chirurg und Anästhesist, sondern das sind die Perfusionisten, das ist die Pflege, die da ganz eng mit eingebunden ist, die Chirurgen, die Assistenten, wir Anästhesisten. Und das finde ich, das ist einfach auch nochmal so ein ganz toller Spirit. Mhm. Ne? Also du, und es ist herausfordernd natürlich, ja, was da stattfindet, die Operation. Es ist teilweise sehr zehrend, die können unglaublich lange dauern und das schweißt einen als Team natürlich auch nochmal zusammen.
Das klingt wirklich sehr schön und das Ästhetische kommt total rüber. Schön, dass du auch dieses Team so beschrieben hast. Wie sieht denn so eine typische Einleitung, nur so grob zusammengefasst von der Arbeitsteilung aus, wenn du sagst, das ist jetzt nicht nur das Team Anästhesist, Operateur, die Verständigung über die Operationstechniken, du musst das alles wissen. Welche Rolle haben da die Pflegenden? Halten die nur die Hand und die Kaffeetasse?
Nein, also überhaupt gar nicht. Also wenn ich jetzt mal so auf das Zusammenarbeit jetzt von der Anästhesiepflege und mir zum Beispiel in der Kardioanästhesie mal so ein bisschen darauf eingehe, dann ist das ein sehr, sehr enges Miteinander den ganzen Prozess durch. Und wir sind absolut darauf angewiesen, dass wir Pflege an unserer Seite haben, die gut ausgebildet ist. Also die müssen schon wirklich gut ausgebildet sein, so ein bisschen spezialisiert auch auf diese Herzanästhesie und stressresistent sein und vor allem auch gut und schnell eigenständig arbeiten können. Und die Einleitungen, die sind ja, also jede Einleitung bei uns ist eine sogenannte große Einleitung, ne? Also das ist keine Einbaunüllnarkose, sondern das bedarf eigentlich aller Überwachungszugänge, also immer die Arterie, die wir wachlegen, Tubus, dann gibt es ein ZVK, es gibt mehrere großlumige Zugänge, Blasenkatheter und so weiter. Und das ist bei uns alles so ganz eng eingespielt. Also unsere Pflege weiß genau, welche Schritte wann kommen. Und wir besprechen uns auch vorher nochmal speziell dahingehend, was haben wir jetzt hier eigentlich für einen Patienten? Hat der eine ganz stark eingeschränkte Pumpfunktion? Dann bespreche ich mit denen schon, welche Medikamente wir jetzt zum Beispiel hier in dem Fall nehmen. Dann wissen die auch, okay, hier müssen wir so ein bisschen mehr alert sein. Der ist jetzt irgendwie instabil, der ist nicht so gut. Wir machen ein ganz ausgedehntes Teambriefing, bevor wir überhaupt irgendein Narkosemedikament spritzen, um unser Mindset so ein bisschen abzugleichen, dass wir auch genau festlegen, zum Beispiel, ab welchem Blutdruckwert wollen wir jetzt intervenieren und mit welchem Katecholamin. Und dann bin ich wiederum auch darauf angewiesen, dass die Pflegekraft, die mit mir zusammenarbeitet, das genauso im Auge behält wie ich. Also ich verlasse mich da schon auch auf die, dass die auch mit auf den Monitor schauen und sehen, wenn jetzt der Blutdruck zu schnell fällt. Ne? Wenn ich zum Beispiel steril irgendwie ZVK lege, dann sagen die mir auch, Julia, der Mitteldruck ist jetzt irgendwie 65, sollen wir mal was machen? So, ne? Und dann können die das auch machen. Da sage ich, ja klar, gib mal. Weiß ich nicht, 10 Mikrogramm, 5 Mikrogramm, Norepinephrin und so. Also das ist das ist ganz wichtig, dass die schon wissen, worauf kommt es an. Und viel zuarbeiten, die machen natürlich auch teilweise da, legen dann, während ich ZVK lege, schon großlumige Zugänge oder irgendwas, ne? Und arbeiten mir dazu. Und vor allem brauchen wir, auch wenn die Einleitung rum ist, brauchen wir auch unsere Pflege sehr oft im Saal mit dabei. Also die sind dann schon auch immer phasenweise saalgebunden, sage ich mal. Es gibt da immer so verschiedene Schritte, die einfach ein hohes Workload haben. Phasenweise und wo wir einfach zu zweit sein müssen, weil es auch riskanter ist. Und da ist es auch einfach ganz essentiell, dass die Pflege auch Dinge schon erkennt, ne? Dass die auch Dinge kommen sieht, dass die weiß, worauf kommt das jetzt an. Wenn Julia jetzt irgendwie in kurzer Zeit 3 EKs angehängt hat und ich habe jetzt irgendwie nur noch 2 im Kühlschrank, dann wäre es ja sinnvoll, wenn wir vielleicht jetzt mal neue nachbestellen oder nachkreuzen lassen. So. Das heißt, die denken auch mit uns mit. Ne? Also das ist einfach so ein Zusammen. Wir können das nur zusammen schaffen. Wenn jeder an alles denkt, machen wir die wenigsten Fehler und schaffen diese Stressphasen gut.
Das klingt ganz hervorragend und meine provokante Einleitung war natürlich, dass man direkt Nein sagt und ich weiß ja auch, dass in Heidelberg sowieso an vielen Stellen ein gutes Miteinander in der Anästhesie ist. Was wünschst du dir denn von deinen Anästhesiepflegenden oder von denen, die neu nachkommen? Also du hast ja jetzt schon viel gesagt, dieses vorausschauende Denken, das gemeinsame Kommunizieren. Müssen die deiner Meinung nach auch pathophysiologisch mit an Bord sein, das hämodynamische Monitoring irgendwie interpretieren können oder ist Mitteldruck das Ende der Fahnenstange?
Also je mehr Hintergrundwissen da ist, desto besser natürlich. Ne? Also das ist schon wichtig, dass die auch verstehen, warum machen wir welche Dinge. Warum will Julia denn jetzt um Himmels Willen noch eine dritte Arterie legen? Warum muss ich jetzt den dritten Druckdom holen? Dass die dann irgendwie schon verstehen, okay, das macht aber jetzt Sinn, weil die da und da an der Aorta operieren und was da eben hämodynamisch passieren kann. Also man muss schon sagen, vieles ist ja doch sehr abstrakt erstmal. Das finde ich jetzt nicht, dass die das alles von Anfang an auf dem Schirm haben müssen. Ne? Aber so ein Grundverständnis, klar, von Hämodynamik und Physiologie ist schon wichtig. Ne? Und dann ist es aber auch so, dass wir auch immer versuchen, dann teilweise einfach im Moment, im Jetzt und Hier nochmal was zu erklären. Warum gucke ich denn jetzt ganz genau so darauf? Oder warum möchte ich jetzt bei dem, lieber kein Akrinor bei der hochgradigen Aortenstenose zum Druck anheben, sondern möchte es nur Epi, dass man da immer dann, wenn das sich anbietet, irgendwie was erklärt so ein bisschen und dass dann immer mehr Verständnis und Mitdenken folgt. Und ich wünsche mir einfach immer, dass die interessiert und aufgeschlossen sind und dass sie, mir ist immer ganz wichtig, für mich ist das schlimm, es gibt einfach Phasen bei den Herz-OPs, wo es unglaublich stressig ist und wir haben ja dann in der Anästhesie, wir haben die Narkoseführung, wir haben die Hämodynamik, wir müssen TEE machen, müssen den Chirurgen sagen, wie sieht jetzt die Klappe aus, wie pumpt das Herz. Wir haben Gerinnungsmanagement, wir müssen die Lunge managen. Das ist unglaublich viel phasenweise. Und für mich ist es schlimm, wenn das praktisch meine Pflegekraft dann in dem Moment nicht erkennt und irgendwie dann, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht unbedingt in der Nähe ist, ne? Oder eher so den Schritten hinterherläuft, als dass sie wirklich sagt, okay, ich bin jetzt da, was müssen wir jetzt machen? Ich glaube als nächstes das und das. Also dass man, dass die einfach interessiert, offen sind und wirklich auch gerne mitdenken, mitarbeiten, vorausschauend arbeiten.
Das ist ein sehr, sehr guter Wunsch und das kann man auch so mitgeben. Und auch wir wissen da draußen, jetzt wird der ein oder andere sagen, er bespielt hat mehr als einen Saal. Ja, natürlich ist man manchmal fremdbestimmt, aber auch hier sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das, was ich aber jetzt interessant fand, bevor wir nachher im Feedback alles alleine auflösen müssen, jetzt musst du auch einmal kurz erklären, warum lieber das Epi als das Akrinor und vielleicht so einen ganz kleinen Ausflug, dass die Katecholamine in der Lungenstrombahn auch manchmal anders wirken, wenn das jetzt nicht geradezu überrumpelnd ist, weil das haben wir von nicht vorbesprochen.
Nee, wir können gern so einen ganz kleinen Exkurs machen. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Patienten mit einer hochgradigen Aortenstenose haben, ne, dann kann man sich das ja einfach vereinfacht vorstellen. Wir haben einen Ventrikel, der mit viel Kraft und Arbeit über eine Engstelle hinweg pumpen muss. Das heißt, der braucht Füllung und der braucht Kraft, um in der Systole nach vorne auszuwerfen über diese Engstelle. Wenn ich jetzt, womit dieser Ventrikel am besten arbeiten kann, ist mit Power und einer ruhigen, geordneten Frequenz. Wenn ich dem jetzt ein Katecholamin gebe, das die Frequenz steigert und der auf einmal schneller anfängt zu tackern, zu pumpen, dann kann der nicht gut diese Kraft aufbauen, um über die Stenose ausreichend auszuwerfen. Das heißt, ich tue so einem Herzen nichts Gutes mit dem Katecholamin, das es schneller macht. Das braucht Widerstand, das braucht Kraft und einen geordneten, ruhigen Rhythmus. Und das Akrinoa, was ja an sich ein wunderbares Medikament ist, aber das macht natürlich auch so einen kleinen Tacken schneller. Das heißt, wenn ich jemanden mit einer hochgradigen Aortenstenose habe, dann präferiere ich jetzt zum Druckanheben einfach direkt primär das Norepinephrin.
Und dann ist das auch die Erklärung, warum kein Dobutrex, weil das dann auch eher auf die Frequenz geht? Und
auch, genau, zum Beispiel. Ne, ist auch so ein bisschen auch pro arrhythmogen heißt es, glaube ich, gell? Also das kann natürlich auch Arrhythmien, kann es hervorrufen, frequenzsteigernd, ja.
Und für die Intensivler unter uns, man sieht immer daran, wenn man einen Adrenolbolus gegeben hat, dann geht die Frequenz tatsächlich unter Umständen runter, wenn man es übertrieben hat, weil dann der Widerstand so hoch ist, dass das Herz nicht mehr dagegen arbeiten kann. Aber Julia darf mich sofort korrigieren, wenn ich falsche Sachen sage.
Nee, alles gut.
Bei der nächsten Frage, und vielleicht ist sie auch zu provokant und du darfst sofort sagen, nee, machen wir nicht. Medizin ist ja historisch betrachtet sehr arztzentriert und männerlastig und Pflege ist eher weiblich und da gab es immer so ein Gefälle. Das ist glücklicherweise, dass sich das im Moment so ein bisschen rauswäscht und ich bin da sehr für die Pflege. Jetzt bist du offenkundig eine Frau. Wie ist das als Frau in dieser arztzentrierten, männergeprägten Domäne und gerade in der Anästhesie? Also ist das eine Herausforderung oder ist das gar kein Thema bei euch?
Doch, es ist schon Thema und ich würde auch schon sagen, dass es etwas ist, was nach wie vor herausfordernd ist. Also ich bin in der Anästhesie so groß geworden, dass ich immer auch Oberärztinnen hatten. Also es waren immer Frauen auch in irgendwie führenden, bereichsführenden Positionen. Aber es ist schon so, wenn man jetzt in der Breite einfach mal schaut, dass es in den Führungspositionen auch in der Anästhesie immer noch mehr Männer gibt als Frauen. Ne, das ist schon so. Und die Anästhesie hat ja schon immer so ein bisschen, also sie hat ja den Ruf, dass sie irgendwie ganz familienfreundlich, teilzeitfreundlich und irgendwie was ist. Aber das darf man auch jetzt nicht, finde ich, zu verblümt oder zu blauäugig sehen. Also das ist auch alles, finde ich, teilweise in der Anästhesie nicht so ganz easy, sich da durchzuboxen und nach vorne zu kommen. Ne? Also man kann sich das ja auch so vorstellen, Anästhesien, das sind immer eigentlich sehr große Abteilungen. Ne? Anästhesie ist immer groß, breit aufgestellt. Also zum Beispiel wir in Heidelberg, Carsten, haben ja knapp über 200 Anästhesisten hier, die jeden Tag ihre Seele irgendwie besetzen. Und demzufolge hast du natürlich aber bei so einer großen Mannschaft hast du auch einfach unglaublich viele Leute, die wirklich ihre 200% geben können und geben und wirklich da richtig nach vorne gehen können. Und dann ist es, wenn du dich irgendwann zum Beispiel entscheidest, okay, ich möchte Familie auch haben und ich muss irgendwie reduzieren, dann rauschen die natürlich alle an dir vorbei. Ja. Und es ist nach wie vor schon auch bei uns in der Anästhesie so, dass vorrangig die Frauen in Teilzeit gehen. Es kommt schon immer mehr, dass auch Männer reduzieren und in Teilzeit gehen, aber das ist schon auch noch so, dass das hauptsächlich Frauen sind, ne?
Aber woran liegt das deiner Meinung nach? Ist das ein gesellschaftliches Problem oder das Problem Krankenhaus im Besonderen?
Ja, ich würde schon sagen, dass das auch immer noch so ein Problem der Medizin insgesamt ist. Da gibt es Bereiche, in denen das schon lockerer ist, in denen Hierarchien nicht mehr ganz so stringent sind und andersrum. Aber das ist ja nach wie vor jetzt nicht so, dass dir jemand den roten Teppich ausrollt, wenn du sagst, übrigens, ich würde jetzt gern mal auf 80% oder 70% reduzieren, ne, aus Grund XY, sondern das ist schon dann immer eigentlich mit Einschränkungen verbunden und ja, irgendwie ist es ja leider, muss man sagen, nach wie vor irgendwie so, die Frauen bekommen die Kinder. Also stecken die Frauen auch irgendwie primär zurück. Aber das ist ja zum Glück im Wandel so ein bisschen. Und was ich schon auch berichten kann, ist, dass die Anästhesie immer offener für Teilzeit zum Glück wird. Ne? Also das war noch vor einigen Jahren oder viele Jahre, möchte ich jetzt gar nicht sagen, war das ja ganz viel auch undenkbar, in Teilzeit hier in der Anästhesie zu sein, weil das stellen sich die Leute, stellen sich das bei der Anästhesie auch immer so ein bisschen falsch vor, dass das so ganz easy peasy ist, weil du musst es dir ja so vorstellen, wir haben hier, nehmen wir jetzt mal einen OP-Saal, ja, der startet morgens um 7.15 Uhr. Ja. So, und in der Anästhesie, wenn wir im OP sind, arbeiten wir eigentlich ja in einer 1-zu-1-Bindung. Wir und der Patient oder wir und die Pflege und der Patient. Das heißt, es muss ja in diesem Saal muss um 7.15 Uhr irgendjemand sein, um den Patienten zu betreuen. Wenn du jetzt jemanden hast, der, genau, ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der versetzt oder später anfängt, ist das ja schon mal gar nicht so einfach. Wie machst du das jetzt? Ne? Also der Saal muss ja irgendwie anlaufen. Setzt du jetzt eine andere Person, ziehst du in den Saal rein, die beginnt? Und dann, wenn derjenige, der versetzt anfangen muss wegen den Kindern, kommt dann später dazu und löst den dann ab. Das kann man machen. Das hat aber alles auch, das ist auch nicht nur einfach. Das ist für den, der angefangen hat, irgendwie auch blöd. Der macht den Kasus nicht fertig.
Ja.
Ja. Der dann einsteigt, der hat es eben nicht von Anfang an gemacht, kennt den Patienten nicht wach, weiß nicht, was es für Tücken, Kniffe bei der Einleitung im Detail gab, ist dann noch nicht so ganz eingedacht. Also das sind Modelle, die funktionieren, aber es ist schon auch alles immer mit Aufwand natürlich verbunden. Und somit ist Teilzeit in der Anästhesie, muss man auch immer schauen, wie man das dann am besten umsetzen kann, um das den Leuten zu ermöglichen. Ne?
Wobei, also bei einer Sache muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, oder ich weiß gar nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe. Du hast ja gesagt, also die noch kriegen die Frauen die Kinder. Ich hoffe, das bleibt immer so. Ich halte Männer für diesen Passus unserer Evolution als nicht geeignet, muss ich an dieser Stelle als Mann sagen.
Ja, das.
Also, das ist ganz wichtig. Und den Rest, ich meine, du siehst ja auch, du redest jetzt hier mit zwei Jungs aus der Pflege, weil der Dritte heute Kinderdienst hat. Wir kennen diese Probleme auch, aber ich versuche immer zu verstehen, wie könnte man es denn ändern? Weil natürlich, es ist schwierig in Teilzeit. Das eine ist das Organisatorische, das andere ist vielleicht auch ein Lernlevel, in Anführungsstrichen. Also wenn ich nur 50% arbeite, zumindest bei den Pflegenden, wo ich Personalverantwortung habe, habe ich schon gesehen, dass manche, nicht alle Sachen, aber manche Sachen etwas mehr Zeit gebraucht haben, weil eine Kontinuität fehlt, gerade am Anfang. Wenn du einmal Profi bist, ist es vielleicht was anderes, aber gerade am Anfang braucht man, glaube ich, für viele Sachen auch eine hohe Wiederholungsrate. Und eine Sache, das ist jetzt meine Beobachtung, und ich bin ganz froh, dass ich das mit dir als Frau jetzt hier mal besprechen kann und du darfst mir sofort die Ohren langziehen. Ich erkenne häufig, dass Jungs gebremst und Frauen eher ein bisschen gepusht werden müssen, wenn es darum geht, zum Beispiel, komm doch mal in eine Führungsrolle, mach doch mal eine Leitlinie, schreib doch mal einen Artikel. Und die können es ja genauso, aber irgendwie muss man, also wenn ich zum Beispiel bei mir jetzt im Formkreis frage, wer möchte, dann schreien die Jungs hier und ich muss sagen, aber ihr könnt es doch gar nicht, also das Thema. Mhm. Und bei Frauen, wo ich weiß, die sind im Thema, muss man tatsächlich als Führungsperson warten, weil es braucht einen Moment, bis die Antwort kommt, ich will. Oder ist das eine falsche Beobachtung?
Oh, also ich habe zum Beispiel so eine Frage noch nie gestellt. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so ganz ad hoc beantworten. Finde ich aber, das ist ja eine interessante Beobachtung, die du da machst. Vielleicht ist das in der Natur der Frau, dass man das mal kurz für sich so ein bisschen durchdenkt und dann 2-3 Minuten später wohl überlegt die Antwort oder das Ja gibt, als sofort loszupreschen. Vielleicht sind wir da vom Natural, aber das ist, glaube ich, auch Typsache. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es gibt auch viele Frauen, die sofort, jawohl, mache ich, und im zweiten Schritt dann denken, oh.
Das war jetzt sehr verallgemeinernd, also bitte soll sich keiner vom Kopf gestoßen fühlen, aber es war, also ich glaube, manchmal braucht man Stereotypen und Schubladen, um den Punkt klar zu machen. Aber Philipp, was war denn dein Gedanke, als ich das so gesagt habe, so als Mann?
Ne, die Wahrnehmung hat man ja immer, also bei vielen Punkten, die du angesprochen hast. Ich finde das immer so ein schwieriges Problem, weil sozusagen genauso wie du gesagt hast oder wie ihr beide ja auch gesagt habt, dass sozusagen bei der Normalverteilung der Typen es alles gibt, ne? Es gibt die, keine Ahnung, voranpreschende Frau, es gibt den sehr zögerlichen, zurückhaltenden Mann, der zum Beispiel im Podcast gar nicht so richtig viel sagen will. Genau, und natürlich aber gibt es von allen Typen in allen Geschlechtern diese Verteilung. Ob es eine Tendenz gibt, ich kenne es nur aus dem, also weil es jetzt gerade bei mir präsenter ist, Schulunterricht, da haben die mal experimentiert, den naturwissenschaftlichen Unterricht geschlechtergetrennt durchzuführen. Mhm. Und die Jungs, da hat sich kaum was verändert, aber die Mädchen sind alle besser geworden. Weil sie genau dieses, okay, ich muss jetzt nicht vorpreschen für das Experiment, sondern ich kann es in Ruhe machen, ohne mich gegen jemand durchsetzen zu müssen. Und die haben alle besser abgeschnitten. Was man mit dieser Information macht, weiß ich nicht, aber ich finde es interessant.
Entschuldigung, also die haben besser Noten abgeschnitten, wenn sie getrennt
genau,
praktisch.
Genau, mhm. Fand ich auch irgendwie ganz spannend. Was man daraus zieht, weiß ich jetzt auch nicht. Weil das Vorurteil war ja eher, mit Naturwissenschaften haben es die Mädchen nicht. Na, das ist ja
das ist Quatsch.
Genau, natürlich ist das Quatsch. Aber sozusagen ihnen den Raum zu geben, führte auf einmal dazu, dass sie sozusagen im Notendurchschnitt nicht nur besser für sich wurden, sondern auch besser als die Jungs wurden.
Ja.
Ich fand das irgendwie auch einen ganz spannenden Punkt. Und ich könnte mir in der Medizin das auch vorstellen, dass es einfach, vielleicht braucht man diesen Moment des Durchatmens und vielleicht sollte man als Führungsperson genau diesen Moment auch einplanen, dass man eben nicht sagt, der Erste, der sich meldet, der wird gefangen, sondern wir lassen allen eine Entscheidungsphase. Und vielleicht unterstützen wir den einen oder die andere auch mal darin, die man sich vorher schon rausgeguckt hat. Gender-Themen sind so ganz problematische, weil es gibt, finde ich, so eine natürliche, also du hattest Führungspersonal auch angesprochen, ne? Es gibt so eine natürliche Geschichte, die sich vielleicht einfach mit den Jahren auslebt. Also ich meine, früher waren vielleicht auch einfach viel mehr Männer in der Anästhesie und traditionell sind Führungspersonen eher älter, ne? Und das ist vielleicht einfach, die sterben irgendwann auch mal raus und dann normalisiert sich das. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses Ding, ja, jedes Mal, wenn du irgendwo nicht Vollzeit, nicht 100 oder 120% deiner Zeit investieren kannst wegen Kindern, dann bist du natürlich in der Konkurrenz zwischen den Personen und das hat jetzt weniger mit Gender, sondern dann halt tatsächlich nur mit den Personen dann weniger Chancen. Ist ein sehr komplexes Feld, will ich sagen.
Ja, absolut, absolut. Also ja, da muss man für sich dann auch, ich meine, das Leben wird immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, da muss man für sich dann auch so ein bisschen Schlüsse draus ziehen. Also ich habe auch Schlüsse ziehen müssen, die kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen, aber ich würde teilweise da auch was anders machen, so in der Planung der Abläufe jetzt zum Beispiel jetzt ich als Frau, die auch Familie schon immer haben wollte. Es sind, wie du das eben gesagt hast, es sind dann eben manche Dinge sind dann nicht mehr so gut realisierbar, wenn du dann in Teilzeit bist. Ja. Ne? Dann kommst du nicht dazu, die umzusetzen oder nur sehr schwer.
Das war auch sehr schön, also nach vorne leben, nach hinten schauen. Also ich kannte nur von Lao Tse, Erfahrung ist eine Laterne, die nach hinten leuchtet, sagt genau das Gleiche. Jetzt leuchte aber mal nach vorne für junge Frauen, die am Anfang des Berufsfeldes stehen, sich hoffentlich für Anästhesie oder Intensivmedizin entscheiden. Was würdest du so zwei, drei Tipps geben aus deiner Erfahrung? Was können die anders machen? Besser weiß ich nicht. Das sind ja auch wieder andere Erfahrungen, weil du es gerade so sagtest, du hast da so ein paar Sachen, wo du vielleicht andere Entscheidungen treffen würdest. Was würdest du da als Tipp rausgeben?
Also natürlich ganz, ganz wichtig, habe deine Träume, habe deine Ziele, setz dich dafür ein, kämpf dafür, lass dich nicht unterkriegen. Ne? Also wir Mädels, wir müssen vorwärts gehen, nicht unterkriegen lassen und nicht klein machen, laut geben. Und für die Planung der Schritte muss ich jetzt sagen, ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Facharzt fertig zu machen vor der Familienplanung, weil, also das machen auch viele, machen das auch anders und bekommen schon Kinder während der Facharztausbildung. Da muss man natürlich sehen, wenn ich dann reduziere, verlängert sich schon mal die Zeit, die es überhaupt braucht, bis ich Facharzt bin. Mhm. Wenn ich reduziert in der Facharztweiterbildungszeit bin, dann ist natürlich Lernen mit Kind, mit kleinem Kind eine absolute Herausforderung. Mhm. Also Chapeau vor allen Frauen, die das schaffen. Ich wollte das einfach lieber vorher durchhaben, dieses Thema. Und ich würde wirklich auch, und das habe ich damals irgendwie nicht gemacht, es gibt ja, wir können ja wirklich ganz viele noch so Zusatzbezeichnungen machen, auch in der Anästhesie. Also meine Notfallmedizin, die habe ich direkt gemacht. Da hatte ich einfach auch ganz großes Interesse und Motivation. Und weil ich aber zum Beispiel während der Facharztzeit so super lang und viel auf Intensiv war und einfach wusste, ich muss da jetzt mal ein bisschen von weg, habe ich nicht direkt noch durchgezogen, diese spezielle Intensivmedizin zum Beispiel zu machen, die Prüfung. Und solche Dinge würde ich auch jetzt rückblickend unbedingt einfach auch durchziehen, zeitnah durchziehen vor der Familienplanung, weil es ist unheimlich schwierig bis fast gar nicht realisierbar, wieder in dieses Intensivschichtmodell reinzukommen, wenn du in Teilzeit unterwegs bist. Ja, das sind ja Zeiten, die kannst du als Teilzeitkraft kaum irgendwie bewerkstelligen, morgens um 6:30 schon anfangen oder irgendwie Spätschicht bis abends um 22:50 oder so und dauernd Nachtschicht. Also wäre mein Rat auch, solche Zusatzbezeichnungen wirklich Zähne zusammenbeißen, durchziehen. Was man abhakt vor der Familienplanung, ist, glaube ich, immer gut. Mhm. Genau.
Und welche Rolle spielt da der Partner? Also ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, weil ich würde bei vielen Dingen reflexartig sagen, klar, es hängt viel an der Mutter. Also ich bin ja auch Vater, ich habe das ja auch gesehen. Und trotzdem ist es hoffentlich auch eine Frage der Aufteilung. Also mal ganz blöd gesagt, ich als Dienstplanschreiber, ich habe nicht verstanden, warum bei Kind krank in der Regel, und es gibt Ausnahmen, bevor wieder welche vom Stuhl fallen, aber in der Regel muss die Frau sich kindkrank melden und nicht der Mann.
Wieder das große Gender-Thema. Aber wir haben ja gerade einen Podcast. Nee, das ist richtig. Wir haben ja gerade einen Podcaster, der heute nicht da ist wegen Kinderbetreuung. Das möchte ich nochmal hervorheben.
Genau.
Ja, und mein Mann macht auch gerade die Kinderbetreuung, damit wir hier plaudern können. Das macht er übrigens tatsächlich auch wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, relativ oft, um mir da auch Dinge zu ermöglichen oder mich freizuschaufeln. Ich würde sagen, dass das natürlich auch alles steht und fällt mit dem Beruf, den der Partner hat. Ne? Also wie abkömmlich ist der, wie flexibel sind die Arbeitszeiten? Damit steht und fällt das ja auch, wie sehr der andere Partner unterstützt werden kann. Ne? Also wenn jetzt mein Mann einen Regeljob hat, wo er irgendwie nachmittags um 15 Uhr meinetwegen fertig ist oder auch mal versetzt morgens anfangen kann, kann er mich natürlich viel besser supporten und Dinge ermöglichen, als wenn er irgendwie selber um weiß ich nicht, 6:45 irgendwo in einem Saal stehen muss zum Beispiel.
Klar,
ne?
Klar, aber mein Negativbeispiel war tatsächlich auf die Berufsbilder gemünzt, wo ich der Meinung bin, dass man vielleicht auch mal das Büro anpassen kann statt den Schichtdienst. Aber wollen wir da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wir rasen aus der Zeit, wir kommen langsam Richtung Ende. Aber ich habe noch zwei, drei Sachen, die mir unheimlich wichtig sind. Mhm. Und eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, ist: Denk an Lönne. Und da bist du ja auch sehr engagiert. Magst du uns in 3-4 Sätzen erzählen, was das ist und warum dieses Thema dich so auch engagieren lässt?
Ja, gerne. Also das Projekt Denk an Lönne, das ist ja eben entstanden durch diesen tragischen Vorfall, der im Januar 2021 sich ereignet hat mit dem kleinen Lönne, der damals, ich meine, 7 Monate alt war, wo einfach Dinge nicht bei einem notfallmedizinischen Einsatz, Dinge nicht gut gelaufen sind, nicht gut kommuniziert wurde während des Einsatzes und danach etc. und dieses Kind dann verstorben ist. Und der Gedanke von Denk an Lönne ist, dass das einfach uns allen eine ganz große Warnung sein muss und ein Appell einfach an uns, unserer Qualität, sowohl medizinisch als aber auch menschlich, fortwährend einfach zu arbeiten, um bestmögliche Medizin gerade auch für die Kleinsten leisten zu können. Und dieses Projekt hat einfach Leute zusammengetragen, die irgendwie in ihren Bereichen sehr engagiert sind, mit Herzblut dabei sind und vielleicht auch doch irgendwo so eine emotionale Bindung noch mehr zu dem Fall haben. Ich meine, ich bin als Mama von zwei kleinen Kindern natürlich absolut da ganz emotional auch bei diesem Thema dabei und kenne das auch, wenn also ein Kind nicht ganz gesund eine Zeit lang ist und was das alles mit einem macht. Und deswegen war mir das eine riesen Bedürfnis, da einfach zu sagen, natürlich, ich bin da mit meinem Know-how dabei, mit meinem Herzblut und treibt dieses Projekt voran, um einfach Informationen, wir wollen ja einfach praktisch Informationen an die Leute bringen, einfach Merkhilfen, Tipps, Erklärungen, dass du einfach alles, was du hast an Ressourcen, nimmst, nutzt, um bestmögliche Medizin zu leisten, ne?
Und das packen wir in die Shownotes, dass ihr das da alle nochmal nachlesen könnt, weil ein wichtiger Punkt hierbei, neben den Informationen und so weiter, ist etwas, was du am Anfang gesagt hast, auch der Teamgedanke und dass man sich jederzeit emanzipiert, selber nach vorne zu gehen, um Sachen anzusprechen. Also ich interpretiere das jetzt gerade frei, aber es ist so, es hat mich tatsächlich Berufserfahrung und auch lange Zeit gebraucht, bis ich wirklich mal auch bei einer Visite oder bei anderen Sachen meine Zweifel geäußert habe. Und es ging gar nicht darum, ob ich recht habe, aber allein zu sagen, Entschuldigung, ich sehe das hier gerade anders oder machen wir das richtig oder ich habe ein komisches Bauchgefühl. Und ich glaube, das kann man viel besser in diesem Team trainieren, wie du es vorhin auch dargestellt hast, wenn du so eine Einheit hast, wo jeder auf Augenhöhe auch sagen kann, Julia, das weiß ich jetzt nicht, das haben wir doch sonst anders gemacht. Und ich glaube, du wärst doch eine Person, die dann entsprechend normal reagiert und nicht jemanden niedermacht, sondern es ist ja wichtig in dem Moment.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist trotzdem, wie du das sagst, es ist immer etwas Schwieriges und Ungewohntes und Herausforderndes, dieses Speak-up, ja. Und was Unangenehmes teilweise. Also selbst in unseren eingespielten Teams hatte ich das auch mal eine Nacht in einem Dienst, weil ich bei einer Sache absolut nicht mitgehen konnte und das nicht verantwortet habe, das umzusetzen und zu tun. Und das wurde dann besprochen. Das war schwierig und mühsam. Letztendlich war das aber dann der richtige Weg. Und das haben dann im Endeffekt auch doch alle verstanden. Aber das manchmal kostet das wirklich Kraft und Mut. Aber das ist ganz, ganz enorm wichtig, ne? Weil letzten Endes geht es nicht um uns, sondern es geht einfach um die Patienten. Für die müssen wir sprechen, für die müssen wir da Wort einlegen.
Und deswegen finde ich dein Engagement dort und an ganz vielen anderen Stellen wirklich herausragend. Und ich glaube, warst du schon mal in der Niederlande arbeiten?
Nein.
Mach das mal, weil ich habe dort kennengelernt und liebe Grüße an Thomas Ottens aus Den Haag, auch ein ganz herzlicher Intensivmediziner, Anästhesist. Ich war dort mal für ein Praktikum, so ein Austausch. Und die haben verschiedene Arbeitsweisen, zum Beispiel streng nach Checkliste. Es gibt immer ein Vier-Augen-Prinzip, auch im Notfall bei den Medikamenten. Und mit immer meine ich immer. Keine Ausnahme. Es fühlte sich für mich aus Deutschland an, als ob einer den Bremsfallschirm zündet, aber es war auch nicht langsamer nachher. Und es gab eine Situation, wir hatten eine Punktionstracheotomie vorbereitet und nach Checkliste und Gespräch und Briefing und so weiter. Und während des Vorgangs an irgendeiner Stelle habe ich komisch geguckt. Wer mich kennt, weiß, das mache ich zwischendurch schon mal. Wer mich länger kennt, weiß, eigentlich ist dann nichts. Jetzt kannte er mich noch nicht länger und es hat sofort zur Arbeitsunterbrechung geführt, weil er gesagt hat, sag deinen Gedanken. Und da meinte ich, was meinst du denn? Da hat er gesagt, irgendwas irritiert dich, sag deinen Gedanken. Mhm. Und er hat nur, weil ich als Praktikant in meinem Gesicht Zweifel hatte, die Arbeit unterbrochen und hat gesagt, bitte sag's, weil es könnte ja einfach sein, dass irgendeiner was übersehen hat. Und das war so eine Selbstverständlichkeit und so eine Haltung und so eine Kultur und das hat mich sehr berührt in dem Moment, muss ich ehrlich sagen.
Und sorry, hattest du denn auch was oder siehst du einfach nur so aus? Das hattest du vorhin kurz erwähnt. Aber
also ich hatte an der Stelle etwas, was aber einfach kein Problem war, sondern ich habe einen anderen Ablauf gelernt gehabt bei der Punktionstracheotomie. Tatsächlich gab es aber innerhalb dieser Woche noch eine weitere Situation, wo eine andere Pflegeperson, das ging jetzt nicht nur um mich, eingeschritten ist, wirklich auch ganz ruhig, ganz freundlich, hat gesagt, wir haben hier etwas vergessen. Und in dem Moment alle ihre Arbeit erstmal eingestellt haben, dann wurde geguckt, dann wurde, es gibt bei diesen ganzen Elektiveingriffen, gab es immer einen Supervisor, einen externen, der dann nochmal die Checkliste durchgegangen ist und hat gesagt, ja, die Kollegin hat recht, wir haben hier einen Punkt vergessen. Und dann wurde sofort besprochen, wie wir es lösen. Und es wurde nicht gebrüllt, wow, angeordnet und gesagt, und ich weiß das doch, sondern es wurde dann gesagt, okay, vielen Dank. Und es wurde auch diejenige, das war eine Kollegin, die es benannt hat, wurde gefragt, hast du einen Vorschlag, wie wir jetzt weitermachen? Und es war die Pflege, die gefragt wurde, obwohl es jetzt hier auch um einen Eingriff auf der Station ging. Und das habe ich an vielen Stellen in der Niederlande von der Hierarchie ganz anders erlebt.
Wow.
Ja.
Ja, wow. So,
jetzt habe ich ganz viel gesagt. Enden wir doch ein bisschen nochmal mit dir, Julia. Du hast gerade gesagt, behaltet eure Wünsche im Auge, verliert euch nicht aus den Augen. Wirst du irgendwann nochmal habilitieren? Und wenn ja, was ist dein Wunschthema?
Also ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, gell? Also so eine Habil, die ergibt sich ja nicht in der Arbeitszeit und die braucht ja schon vorneweg so, weiß ich nicht, würde jetzt mal denken, 5 Jahre, ne? Ungefähr 5, 7 Jahre. Also ich hab bisher auch schon an Forschungen einiges gemacht in der Vergangenheit, aber natürlich keine, ich sag mal jetzt nicht diese kritische Masse produziert, die es braucht, um zu habilitieren. Ich möchte das für mich nicht ausschließen. Ich brauche aber da, glaube ich, jetzt einfach ganz realistisch betrachtet vielleicht noch ein bisschen, bis meine Mädels ein bisschen älter sind, dass ich da Zeit und Energie reinschießen könnte. Ausschließen möchte ich es auf jeden Fall nicht. Wunschthema wäre natürlich toll, irgendwas mit Kardioanästhesie oder kardiochirurgisch angelehnt. Also muss man gucken. Also habe ich jetzt tatsächlich nichts vor Augen. Aber mal schauen. Oder vielleicht auch was ganz anderes, irgendwie mehr zum Patientenumgang, Management. Da entwickeln sich ja auch momentan Schwerpunkte, dass es immer wichtiger wird, auch so diese wirklich die Patientenaussagen so in der Medizin mehr zu werten. Wie hat denen was gut getan? Wie geht's denen nach Prozedur XY und so weiter? Das ist sicherlich auch ein Feld, was zunehmend noch Bedeutung kriegen wird. Finde ich auch sehr spannend.
Also, da sind doch ganz viele Themen. Also ich wünsche es dir, dass du dir diese Landmarken setzt und vielleicht auch mit Unterstützung erreichen wirst. Ich bin sehr zuversichtlich und wenn du es mit deiner wirklichen sehr nahbaren, sehr charmanten und wirklich sehr herzergreifenden Art vorantreibst, wirst du vielleicht auch neue Themen finden und andere dafür begeistern, weil das muss man dann ja auch beim Habilitieren. Du musst ja andere überzeugen.
Das stimmt, ja. Genau, so versuche ich ja auch hier immer alle für die Anästhesie zu begeistern. Das ist wirklich ein ganz tolles Fach.
Tolles Fach, ja.
Es ist ein super Fach und ihr dürft gerne euch für die Medizin entscheiden, wenn ihr die Wege beschreitet, wie zum Beispiel Julia. Ansonsten seid ihr in der Pflege auch herzlich willkommen und gut aufgehoben. Dass wir uns alle brauchen, haben wir heute gehört. Und es schließt sich nicht aus. Promovieren, habilitieren können wir auf beiden Seiten. Auch das ist mittlerweile möglich. Aber was wir heute noch wissen möchten, liebe Julia, gibt es irgendetwas, was du unbedingt den Hörenden noch sagen willst, weil der Carsten dir so viel über den Mund gefahren hat, dass das nicht rausgekommen ist?
Oh, nee, das nicht. Ich würde nur wirklich tatsächlich einfach damit abschließen, unbedingt nochmal eine Lanze für die Anästhesie zu brechen. Ob das in der Pflege ist, ob das von ärztlicher Seite ist. Es ist ein ganz tolles Fach. Es ist ein super vielfältiges Fach. Ich glaube, kaum ein Fach hat so eine breite Grundausbildung in allen möglichen Dingen. Wir begegnen Babys, Erwachsenen, ganz alten Menschen und wir können ganz toll Notfallmedizin machen. Es ist ein ganz tolles Fach und das finde ich immer schön, wenn die Leute sich für Anästhesie begeistern können.
Unterstütze ich.
Ich sag jetzt mal, das kann man so sehen und ich glaube, wir müssten nochmal eine Folge haben. Also, aber lassen wir es so stehen, ich kann es verstehen. Ich habe die Anästhesie immer sehr genossen. Ich bin allerdings durch die Internisten jetzt auf eine Art geprägt worden, dass ich einen anderen Blick auf die Medizin habe, aber vielleicht ist das lebensphasenabhängig. Auf jeden Fall glaube ich, wenn sich jemand dafür entscheidet, darf er vielleicht auch gerne mit dir nochmal in Kontakt treten. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, das ein oder andere an Social Medias hier zu vernetzen. Wir haben es noch gar nicht gesagt, du bist auf den einzelnen Kanälen, will ich gar nicht hervorstellen, sehr aktiv. Das finde ich auch wirklich großartig, ganz toll. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal für deine Zeit bedanken und dass du dich hier mit uns am virtuellen Tisch getroffen hast und dass wir ein wirklich schönes, konstruktives Gespräch hatten.
Ja, vielen, vielen Dank. Das kann ich so nur zurückgeben. Das hat mir sehr große Freude gemacht und ich hatte schon diverse Momente, wo ich dachte, Carsten, und dazu müssen wir uns auch nochmal zusammensetzen. Also es gibt, glaube ich, viele spannende Dinge, die wir irgendwie auch noch uns angucken könnten zusammen. Es hat riesen Spaß gemacht und ja, vielen Dank für diese Einladung von euch.
Sehr gerne.
Hat Spaß
gemacht. Und Philipp, auch dir danke, auch wenn du ungewohnt zurückhaltend warst, das kenne ich so gar nicht. Ich wünsche allen Hörenden einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns zuhört. Und liebe Julia, bleib wie du bist. Lieben Gruß an deinen Mann, vielen Dank für den Kinderdienst.
Ja.
An der Stelle auch.
Auch an Christian für seinen Sohn.
Absolut. Ne? Und hoffentlich wird Fred es ihm irgendwann danken. An der Stelle kann ich nur sagen, meld dich bitte und gerne, wenn wir noch andere Themen irgendwo aufgreifen können, zusammenwachsen, zusammenarbeiten. Ich bin neugierig und für alles zu haben. Sogar für die Anästhesie, wie man heute gehört hat.
Wie gut, da haben wir ja Glück gehabt.
Also bis dann.
Sehr
tschüss.
Schön. Bis Ciao. Dann. Ciao.